Neue Krimis.
Wir haben Clemens Meyer zu Gast. Und Herr Meyer, jetzt geht es hier bei uns um Kriminalromane, nämlich um unsere Krimi-Bestenliste. Sie haben ja verschiedene Erfahrungen mit Krimis. Sie haben Drehbücher geschrieben für ein Fernsehtatort im Ersten, auch zusammen mit dem Regisseur Thomas Stuber für zwei Krimis aus der Reihe Polizeiruf 110. Und ich habe gehört, dass Sie dass Krimis eine Ihrer großen Leseleidenschaften sind, ja?
Eine Zeit lang habe ich viel Krimis gelesen, aber eher auch so die Klassiker, sei es Kommissar Maigret oder Philipp Marlowe, aber auch ein paar neue Sachen. Aber Wallander habe ich auch, alle Wallanders gelesen.
Alle Wallanders. Und das heißt, die Klassiker sind eher so die Art Krimis, die Sie am meisten schätzen?
Na, ich gucke auch mal, was es Neues gibt, aber es ist eine Zeitfrage. Also ich kann jetzt nicht noch viel Literatur lesen und dann auch nebenher noch mich so ums Krimi-Genre kümmern. Aber wenn mal was rausragt oder mir jemand was empfiehlt, dann kaufe ich mir das auch und lese das auch.
Jetzt haben wir eine Empfehlung für Sie mit einem neuen Krimi von Lisa Sandlin. Die kommt aus Texas. Ein Job für Delfer, so hieß ihr erster Kriminalroman, wurde sehr gefeiert von der Krimikritik. Diese Delfer ist eine sehr, sehr taffe Privatdetektivin, die ermittelt Anfang der 70er Jahre in Texas. Und jetzt steht auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste der dritte Band der Delfer-Reihe von Lisa Sandlin. Der Auftrag der Zwillinge heißt das Buch. Und mein Kollege Koya Mensing, der gehört zu unserer Krimi-Besten-Jury, der sagt hier, warum er Lisa Sandlin seine Stimme gegeben hat.
Neue Krimis.
Es ist Dezember, Dezember 1973, und für Delpha Wade wird es das erste Weihnachten nach langer Zeit sein, das sie in Freiheit verbringt und nicht im Gefängnis. Und es sieht fast so aus, als ob sie langsam in so ein normales Leben zurückkehren darf. Doch als sie da in ihrem kleinen Pensionszimmer sitzt und gerade ihren künstlichen Weihnachtsbaum aus der Pappschachtel holen will, da klopft dann plötzlich die Vergangenheit an die Tür. Eine ehemalige Mitinsassin bittet Delpha um Hilfe. Ihre Zwillingsschwester, die Delpha auch kennt und die immer noch im Gefängnis einsitzt, ist schwer krank. Sie wird in ihrer Zelle anscheinend langsam vergiftet. Der Auftrag der Zwillinge ist bereits der dritte Teil der Delpha-Wade-Reihe. Aber Lisa Sandlin lässt sich nicht hetzen und tastet sich so in kleinen chronologischen Schritten erst einmal weiter durch das Jahr 1973. Politisch ist das ein katastrophales Jahr. Die Watergate-Affäre, das zähe Ende des Vietnamkriegs, der anhaltende Rassismus. Das ist der Hintergrund, vor dem Lisa Sandlin ihren aktuellen Fall inszeniert, der in einen weiteren politischen Abgrund führt. In der Auftrag der Zwillinge geht es um medizinische Experimente, die in texanischen Haftanstalten an Häftlingen durchgeführt werden. Das klingt alles natürlich ziemlich düster, aber das, was Lisa Sandlin am meisten interessiert und was ihre Krimis für mich so unglaublich sympathisch macht, das sind die Geschichten der einfachen Menschen und die brutalen Brüche in ihren Biografien, von denen sie erzählt. Also Delphas Partner Tom Phelan zum Beispiel, der immer noch von seinen Einsätzen in Vietnam träumt, aber nicht darüber sprechen kann. Oder diese beiden Zwillingsschwestern, die im Dust Bowl aufgewachsen sind und deren ganzes Leben mit diesem Staub der mörderischen Dürrekatastrophe der 30er Jahre bedeckt ist. Und natürlich Delpha Wade selbst, die ihre vermeintlich befleckte Vergangenheit als Gefängnisinsassin mühevoll vor anderen zu verbergen versucht. Und dass sich für sie hier zuletzt eine ganz einfache, ja, normale Freundschaft mit einer anderen Frau abzeichnet, das würde in jedem anderen Krimi reichlich unspektakulär wirken. In Lisa Sandlins Der Auftrag der Zwillinge ist das ganz anders. Da läuft in diesen Momenten mit einem Mal so eine Art utopische Wärmepumpe an, die auch weit über das Ende des Buches hinaus jede Menge emotionale Energie liefert.
Delpha Wade Der Auftrag der Zwilling, das neue Buch von Lisa Sandlin aus ihrer Ein Fall für Delpha Wade-Reihe. Das steht auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen in der Übersetzung von Andrea Stumpf. Und unsere ganze Krimi-Bestenliste, die finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Die Projektoren, dieser neue Roman von Clemens Meyer, ist in dieser Woche erschienen und der Schriftsteller ist in dieser Stunde zu Gast hier in der Lesart. Herr Meyer, 7, 8 Jahre Arbeit an diesem Buch. Wie haben Sie das eigentlich finanziell überlebt, wenn ich das fragen darf? So viel Vorschuss kann Ihnen der S. Fischer Verlag ja gar nicht gezahlt haben, dass Sie da 8 Jahre von leben konnten, oder?
Nee, der Vorschuss ist 2014 schon geflossen und dann habe ich dafür Finanzamtsschulden bezahlt, habe damit aber auch wieder neue angehäuft. Also es war gerade während Corona hart. Ich habe dann eine kleine Unterstützung von Bekannten bekommen, also eine private Corona-Hilfe. Dann habe ich in Sachsen mir Corona-Geld geholt. Dann habe ich einen Polizeiruf geschrieben, da kam ein bisschen Geld. Dann wurde die Projektoren abgelehnt vom Deutschen Literaturfonds. Also habe ich eine Förderung eingereicht, habe ich nicht bekommen. War ein schwerer Schlag, muss ich so sagen. 2020, 2021 dachte ich, vielleicht ist es ja doch alles irgendwie nichts. Naja, dann hat man aber das wieder als Ansporn genommen, gesagt, das ist alles egal. Du machst das jetzt weiter. Du machst es jetzt weiter, immer weiter, immer weiter. Und egal, ob du nur pleite bist am Ende oder nicht. Und dann kamen immer mal klar kleine Aufträge und dem Fischer Verlag bin ich sehr dankbar. Da konnte ich auch immer dann wieder anrufen und sagen, Mensch, aber natürlich, das muss zu Ende geschrieben und es muss verkauft werden.
Und das ist jetzt eben so ein Großroman geworden mit über 1000 Seiten. Ich habe, als ich es gelesen habe, auch an meine anderen Zeiten mit solchen großen Büchern gedacht. Zum Beispiel ich habe mich mal wochenlang zurückgezogen und Peter Weiß, die Ästhetik des Widerstands gelesen oder von Döblin, seine November-Tetralogie, Alfred Döblin. Haben Sie auch eine Liebe zu solchen Großromanen?
Nicht unbedingt, aber Ulysses zum Beispiel ist für mich ein Lebensroman, wo ich immer wieder reinschaue und mich immer wieder dran erfreue. Oder auch Hundejahre von Günter Grass, auch 800 Seiten oder sowas, erfreue ich mich auch immer wieder dran. Aber überhaupt nicht, also es ist ja keine Frage der Länge, ne? Sondern auch der Technik, ja, und wie es gemacht ist. Und ich hatte das nicht vor. Der Roman hat natürlich irgendwann ein Eigenleben entwickelt. Und wenn die Figuren dann eben noch diese Linien lang gegangen sind und ich daran lang erzählen musste, dann ist es natürlich immer mehr geworden. Aber ich hatte es jetzt nicht auf dem Schirm. Ich schreibe an meinem Laptop und da steht jetzt nicht drauf, oh, jetzt haben wir 800 Romanseiten. Da sehe ich, wir haben jetzt 400 Wörtseiten voll. Wie viel werden das wohl im Roman sein? Keine Ahnung. Ja.
Und am Ende, Ihrer Erfahrung als Schriftsteller.
Ich habe ein bisschen zu niedrig kalkuliert. Also wir waren alle überrascht, dass es so viel sind. Wir haben es hart lektoriert. Wir haben 10 Tage ununterbrochen bei S. Fischer im Thomas-Mann-Raum gesessen.
Und in hat Frankfurt. Hat auch längere Romane geschrieben.
Auch längere. Zauberberg, auch einer meiner großen Lebensromane. Also Wahnsinn, ja. Mhm. Aber es war nie das Ziel, aber so, der Verlag, mein Lektor, ich und alle Beteiligten haben gesagt, es geht nicht anders. Wir können jetzt mal 60, 70 Seiten auf die Länge des Romans beim Lektorat fallen dann mal raus. Es wird dann gerafft und hier mal eine Seite, da mal eine Seite. Aber am Ende sind es trotzdem 1000 Seiten. Ja. Und da muss man eben auch sagen, ja, es ist anachronistisch, und aber das hat es ja immer schon gegeben. Also ich finde, es ist auch ein Plädoyer fürs Lesen. Also erwarte ich einfach auch zu viel von den Leuten und denke, naja, Mensch, sind 1000 Seiten, aber es kann ja auch Spaß machen. Es ist eine Herausforderung, aber Herausforderungen können ja auch Spaß machen. Ja.
Und wenn man da so viel reingibt, wie Sie es jetzt beschrieben haben, auch mit Ihren finanziellen Nöten und so viel Lebenszeit und so viel Arbeit, wie haben Sie da dem Erscheinen des Buches dann in dieser Woche entgegengeschaut? Hatten Sie da so ein bisschen weiche Knie dann auch?
Naja, man guckt natürlich, wann kommen die ersten Rezensionen. Ja, also, aber es zog sich quasi schon so durchs ganze Frühjahr, durch den Frühsommer. Dann hatte ich bei S. Fischer eine kleine Präsentation schon mit Buchhändlern und ein paar Journalisten. Dann war der Spiegel mal da und also es wurde immer so Schritt für Schritt und dann war plötzlich der Erscheinungstermin ran und irgendwie habe ich es jetzt erst realisiert, so in den letzten Tagen und Wochen, dass es jetzt weg ist, das Buch, dass ich es jetzt nicht mehr in der Hand habe, dass jetzt die Leute es rezensieren, dass die Leser kommen und es mir an den Kopf schmeißen vielleicht und lieber nicht, weil das wiegt über ein Kilo, das Buch. Also ja, jetzt muss das Buch seinen Weg gehen und ich muss irgendwie versuchen, das mit einer gewissen Coolness zu behandeln, sonst wirst du verrückt. Und das bin ich schon genug gewesen in den 7, 8 Jahren. Da war ich schon am Rande des Irrsinns. Das möchte ich jetzt nicht mehr.
Wobei Sie das Buch ja auch noch begleiten. Sie haben jetzt eine Menge Lesetermine, Lesungstermine mit diesem Roman, was ja dann auch wieder eine besondere Herausforderung ist, wenn Sie so 1,5 Stunden haben an einem Abend, um Leuten dieses Buch nahezubringen. Das ist ja auch nicht einfach bei einem Buch dieses Umfangs, oder? Wie schauen Sie da drauf?
Nee, da braucht man dann einen guten Gesprächspartner, wie Sie jetzt zum Beispiel, wo man ein bisschen diskutiert und dann, weil ich kann nicht alles, also klar, dann gucke ich, dass ich irgendwo ein paar Kapitel raussuche, 3 Lesestellen, wo ich sage, ja, hier wird vielleicht die Komplexität, aber auch das Epische sichtbar, hier vielleicht auch, das sind ja auch viele skurrile und schwarzhumorige Stellen und muss natürlich immer auch ein bisschen was selber erzählen, also ja, also aber ist natürlich auch gut, ich kann aus dem Vollen schöpfen, also was mache ich mir eigentlich Sorgen? Ich brauche ja nur drin rumblättern und sagen, Mensch, hier ist eine tolle Stelle, hier ist eine schöne Stelle, das könnte interessant sein. Es sind ja 1000 Seiten, man muss sie nutzen.
Wir sind jetzt fast am Ende, ich würde Sie gerne noch nach einer anderen Sache fragen. Sie hatten Ihre Buchpremiere jetzt am Mittwoch, am Tag, als das Buch rauskam, in Ihrer Stadt Leipzig, in Ihrem Bundesland in Sachsen wird ja am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Jetzt haben Sie diesen Roman im Kopf, in dem es auch um Rechtsextreme aus Sachsen geht. Ihre Figur hat dann in Sachsen und in Westdeutschland gelebt. Wie schauen Sie jetzt diesem Sonntag entgegen?
Hoffnungsvoll natürlich, ja. Also ich bin natürlich trotzdem, trifft mich das alles. Und ich habe auch gesagt, ich habe diverse Anfragen bekommen, ob ich was schreiben könnte über die Wahl. Ich sage, nein, mache ich nicht. Der Roman ist da. Da sollen die Leute lieber das lesen. Und da beschäftigt, da wird auch der Frage nachgegangen, wie kann es dazu kommen, dass zum Beispiel sowas wie das Kompaktmagazin entsteht und so weiter. Und aber ich bin, bei mir ist so eine Mischung aus Ratlosigkeit und Hoffnungswillen, ja. Denn ich glaube, dass wir in Sachsen eine Regierung zusammenkriegen. In Thüringen wird es schon schwieriger. Aber abwarten, ja. Die Lage ist nicht so gut, ja. Also, aber was will man machen? Es muss ja irgendwie weitergehen. Ich habe die Leute noch nicht aufgegeben.
Hoffnungswillen ist ein schönes Wort, das Sie uns hier noch mitgegeben haben. Clemens Meyer war zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur mit seinem neuen großen Roman Die Projektoren im S. Fischer Verlag. Ist er erschienen? Haben Sie vielen Dank für diese Stunde.
Ich danke Ihnen.